So Leute, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge vom Doc Talk, und zwar das ist die Nummer 20 heute. Ich freue mich mega. Wir haben zum ersten Mal zwei Gäste, gerade sogar zwei an der Front, und ja, ich sag mal direkt herzlich willkommen, liebe Annie, liebe Jenny. Ihr könnt euch gleich auch noch ein bisschen vorstellen. Die Jenny werden wahrscheinlich so ziemlich alle kennen, die heute dabei sind. Mike ist auch wieder am Start. Und heute soll es um das Protokoll gehen, was wir letzte Woche auch schon im Gen-Podcast thematisiert haben. Ihr kennt es, diese über 1 Gramm bei einer Frau in der Figurklasse. Und ja, die liebe Annie ist diese Person und ist deshalb auch heute mit am Start. Ich würde sagen, starten wir doch direkt mal bei dir. Annie, vielleicht magst du kurz was von dir erzählen. Dann gehen wir kurz an Jenny weiter. Ich glaube, Mike und ich müssen uns nicht mehr vorstellen. Und dann starten wir auch schon direkt rein ins Thema.
Ja, hi, ich bin Annie. Ich bin Figurathletin, also dieses Jahr war ich noch Figurathletin, werde nächstes Jahr in die Physik wechseln. Das Protokoll ist, glaube ich, ziemlich viral gegangen und ich freue mich auf jeden Fall, heute dabei zu sein und einmal darüber zu sprechen.
Jenny.
Super.
Also erstmal. Vielleicht noch ganz kurz vorab, wir müssen noch, glaube ich, noch kurz, vielleicht nochmal allgemein, wer es noch nicht mitbekommen hat, hier unsere Glückwünsche aussprechen. Wir haben es im Vorfeld schon getan. Jenny hat sich zum 5. Mal für den Mr. Olympia qualifiziert durch ihren Sieg bei der Pro-Show in Taiwan. Und ja, wir freuen uns mega, dass du auch nächstes Jahr wieder bei Mr. O mit am Start bist.
Also nochmal vielen Dank und
herzlichen Glückwunsch.
Ja, Dankeschön. Glückwunsch auch von mir. Für die Einladung natürlich auch, dass ich meinen Senf da ein bisschen dazu beitragen kann, weil Gerne. Wir haben ja drüber geschrieben gehabt, das ging total viral und was ist da los und wer gefährdet andere Frauen so, und da war ich natürlich total Feuer und Flamme, meinen Senf da auch mit dazu zu geben. Und mein Name ist Jennifer Zienert. Ich mache den Sport, seit ich klein bin, gefühlt. Also ich bin jetzt 31 und mache den Sport seit 2013. Und ja, Wettkämpfe seit 2015, regelmäßig eigentlich so gut wie jedes Jahr. War schon immer Figurathletin, bin immer noch Figurathletin und bleibe für immer und ewig Figurathletin. Genau, und habe mich eben jetzt am Sonntag vor 3 Tagen für meinen 5. Mr. Olympia qualifiziert und bin gerade heute zurück aus Taiwan geflogen. Hab dir vorhin noch geschrieben, Sascha, ich bin fit, ich bin am Start. Gerade vor einer halben Stunde war ich im Bett gelegen und habe gesagt, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde pennen. Mir hat's voll den Stecker rausgezogen. Aber ich habe mich so auf euch gefreut, dass ich gesagt habe, egal wie müde ich bin, das wird jetzt hier zelebriert.
Das wissen wir sehr zu schätzen.
Ja gut, dann bringe ich kurz noch mal ein bisschen Kontext rein. Ich glaube, das Protokoll, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, ich habe es auf dem Handy, ich glaube, es waren, wir machen es mal ganz genau, wir blenden das auch dann ein, aber dass es mal alle gehört haben, für die es ein bisschen einordnen können, wir hatten hier 100 Milligramm Masteron, also Trosternolon, jeden zweiten Tag, 350 also auf die Woche gesehen, und wir haben 50 Milligramm Binstrol, wahrscheinlich every day, 50 Milligramm Anavar, also Oxandrolon und Stanozolol, wenn man jetzt auf den Wirkstoff geht. Alleine das ist schon über 1 Gramm. Das ist wirklich das Wildeste, was ich jemals gesehen habe. Auch übergreifend über alle Klassen. Wir haben noch Clenbuterol, 80 Mikrogramm, 50 Mikrogramm T3, was auch schon relativ viel ist. 80 Clen, okay, gehe ich noch mit. Das kommt schon mal vor, ist auch nicht wenig. Semaglutid, 0,5 Milligramm jeden 5. Tag, finde ich jetzt fast schon entspannt dagegen. Wir hatten noch Tamoxifen am Start und ich glaube sogar noch Anastrozol, also ein Aromatase-Hemmer und ein Östrogenblocker, obwohl 3 DHT-Derivate mit im System waren, also das Östrogen bei der Frau hier komplett getötet sozusagen. Also das für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben es aber jetzt hier auch natürlich eingeblendet. Also absolut verrückt, das Protokoll. Annie, was ist denn so dein erster Gedanke gewesen, als du damals dieses Protokoll bei deinem Ex-Coach vorgelegt bekommen?
Darf ich kurz was fragen, bevor sie das beantwortet? Weil mich würde interessieren, wie ist das? Man geht dann zu dem Coach, sagt, ich habe das und das Ziel, und dann kriegt man das als Plan. Oder sagt der Coach, hey, wie offen bist du? Und wenn du dann zum Beispiel sagst, naja, ich vertraue dir, dann kommt sowas. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das Ganze so überhaupt startet.
Also ganz ehrlich, wir hatten darüber gesprochen, was meine Ziele sind und dass ich auch schon sehr ambitioniert bin. Ich glaube, ein gutes Paket eigentlich schon mitgebracht habe. Und dann hast du halt einfach den Plan bekommen. Und als ich den bekommen habe, war ich erstmal so, what the fuck? Was will der mit mir machen? Also was soll ich am Ende, wie soll ich am Ende aussehen? Weil wir natürlich auch darüber gesprochen haben, wie gut ich auf manche Dinge reagiere, auch im Training, wie schnell ich wachse. Und ich bin halt von der Genetik her, glaube ich, sehr gesegnet, dass ich relativ zügig mit sehr wenig gut aufbauen kann. Da spricht man natürlich vorher drüber. Und das war schon, da war ich schon geschockt, ehrlich gesagt. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe da nichts zu gesagt. Ich habe mir den Plan geben lassen, war aber wirklich, also ich hatte gar keine Worte dafür und habe das auch einfach so hingenommen, aber nicht ansatzweise so umgesetzt. Habe mich natürlich auch mit anderen darüber unterhalten und auch gezeigt. Und die meinten auch so, das geht überhaupt gar nicht, fass das alles überhaupt nicht an und mach einfach weiter wie bisher. Und ich habe da ganz ehrlich vom Plan her aber mein eigenes Ding gefahren.
Hast du dann gesagt, dass du das nicht machen möchtest oder Rückfragen gesagt? Oder hast du ein Blutbild ihm vorher gegeben oder er gefragt, damit man auch sieht, ist das überhaupt notwendig?
Ja, der hatte Blutbild, alles.
Wie auch immer, oder was sollte man nicht tun? Vielleicht ist die Leber schon absolut grottig, dass man da jetzt nicht noch zusätzlich,
Nee, Blutbilder, also wir haben das ganze Prozedere, wie ich esse, wie ich schlafe, Blutbilder, wir haben wirklich das alles, also das haben wir schon auch alles gemacht und da wusste der auch Bescheid. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war auch, glaube ich, so ein bisschen mein Fehler. Ich hätte es auf jeden Fall ansprechen müssen. Hab aber, wie gesagt, hab da einfach die Klappe gehalten, weil ich war mitten in der Saison drin. Da hatte ich auch ehrlich gesagt keinen Kopf dafür und habe einfach versucht, das Beste draus zu machen.
Das war dann schon direkt ein Prep-Protokoll,
oder? Schon, oder? Ja, ich wollte gerade fragen. Wie viele Weeks out warst du?
Ja, ich war, ja. Das war, ich glaube, 3 Weeks out.
Das heißt, du fängst 3 Wochen vorher mit das Damm.
Glenn und Droster an.
Das war.
Da hatten wir eine Show schon hinter uns und das war schon der zweite Plan. Da haben wir dann nochmal Gas gegeben.
Bist du auch erst in der Prep zu hingewechselt eigentlich oder warst du, hattet ihr einen Aufbau zusammen, wo ich dich kennengelernt hatte?
Nee, ich bin quasi in der Prep zu ihm gewechselt. Genau. Ja. Und dann haben wir da ziemlich radikal sind wir da an die Sache rangegangen.
Was ich mir noch frage, weil ich bin ja hier zu dir auch der weibliche erfahrene Part. Weil wenn du jetzt mal, gehen wir davon aus, du machst dieses Protokoll und in der heutigen Zeit kannst du davon ausgehen, dass eigentlich 8 oder 9 von 10 dieser Dinge jeweils einzeln nicht, dass es was draufsteht. Und wenn das jetzt aber Sascha oder Mike machen, dann ist es relativ wurscht, ob die Stimme tiefer wird oder irgendwo anders irgendwas wächst oder nicht wächst oder was auch immer oder auf dem Kopf nichts mehr wächst. Aber bei Frauen ist ja auch wieder der Fall, wenn in einem simplen Anavar kein Anavar drinnen ist. Wie gehst du davon aus, dass Anavar dann wirkt wie Anavar, wenn du gut darauf reagierst? Oder wenn in einem Clan dann nicht das drinnen ist, was drinnen ist, und du aber davon ausgehst, es muss jetzt innerhalb von 3 Wochen so passen oder soll den Fettstoffwechsel anregen, die Diät ankurbeln, was auch immer, das aber dann gar nicht so ist. Weißt du, das ist halt, finde ich, dann auch schwierig einzuschätzen, weil diese Dinge sind ja jetzt nicht so, dass du die auf Rezept bekommst und dann genau weißt, das ist das und das drinnen.
Ja, das stimmt schon. Aber du bist ja so ein Stück weit irgendwo davon auch abhängig quasi und du machst es halt dann irgendwo einfach. Du hast ein Ziel vor Augen, gerade in der Prep, und bist ja auch so ein bisschen Blut, glaube ich, dabei und denkst, ja, wird schon gut gehen, ne?
Das glaubst du, hätte er gesagt, wenn du gesagt hättest, ist das gar nicht.
Okay. Ich glaube, das hätte er so hingenommen. Also ich glaube, da wäre kein großes Theater gekommen. Ich glaube, das hätte der einfach so gesagt, ja, okay, alles klar, dann gucken wir mal, wie weit du kommst, wahrscheinlich. Ich glaube, der wäre nicht großartig Gegenwind gekommen. Also das muss ich schon sagen.
Wäre jetzt wirklich spannend gewesen, ja, wie dann die Reaktion da gewesen wäre. Weil den Fall habe ich jetzt zum Beispiel eigentlich noch nie gehabt in meinem Team, dass ein Athlet zu mir gesagt hat, das ist mir zu viel, das mache ich nicht. Eher als dass ich sage, ey, so weit gehe ich aber nicht mehr mit. Ja, weil das ist für dich halt nicht mehr angemessen. Deshalb die Situation, die habe ich jetzt auch so noch nicht erlebt. Wäre spannend gewesen, wie er darauf reagiert tatsächlich. Mit den ULAP-Sachen ist natürlich so, das ist natürlich immer ein Problem, gerade bei Frauen, jetzt ständig schon gesagt, wobei hier war jetzt auch Winstrol und Trostan und Lohn mit dabei, dann hat man, glaube ich, dann auch, hätte man auch vielleicht andere Sachen reinfahren können, dann ist auch gerade bei der Dosierung, was jetzt viele immer nicht wissen, ja, Oxandrolon ist schwach androgen, man kann das bei Frauen eher einsetzen, aber du hast auch bei 5 Milligramm Oxa, wenn du das ganze Jahr dein Leben lang nimmst, wirst du auch Vibrisierung haben. Ja, bei 2,5 vielleicht nicht, ist immer ein bisschen auch natürlich ein bisschen individuell, aber grundsätzlich sind 5 Milligramm Oxandrolon am Tag 35 Milligramm in der Woche und das ist nochmal das 7-fache, was eine Frau an Testosteron in der Woche normalerweise produzieren würde. Ja, also auch wenn es nicht so stark androgen ist, ist es trotzdem um einiges mehr, als du physiologisch produzieren würdest und da musst du damit rechnen und das sehe ich auch bei all den ganzen Bikini-Mädels, die ich so kenne, die ja angeblich alle netti sind, aber dann doch irgendwann Oxa in der Prep reinschmeißt mit 5 Milligramm 8-Weeks-Out oder so, da siehst du das vereinzelt schon auch, dass es zu kleinen Veränderungen kommt.
Mich regt das unheimlich auf, Entschuldigung, dass ich sowas zu sagen muss, weil ich kann endlich mal auch mal was dazu sagen oder ich kriege ja auch immer viel mit.
Dafür bist du da.
Das ist wie, als würde man in einen Supplement-Shop gehen und sich ein Kreatin holen mittlerweile, dieses Oxandrolon. Und das Problem ist, erstens mal, was ich schon gesagt habe, meistens ist es kein Oxandrolon. Zweitens, ja, ist so teuer. Denken sie, genau, dass das Wunder bewirkt, nur weil sie dann davor mal ein bisschen praller sind. Und wenn sie es dann wieder absetzen, fühlen sie sich scheiße. Warum? Weil es natürlich auch die Psyche beeinflusst. Das nächste ist, dass es natürlich auch deine Östrogene beeinflusst. Das heißt, im blödsten Fall haben die davor schon Östrogenmangel oder Probleme mit ihrem Hormonhaushalt, nehmen dann noch Oxandrolon, haben dann auch noch psychisch einen an der Klatsche, wie vielleicht auch schon viele in dem Sport, Entschuldigung, ich zähle mich dazu. Wir therapieren uns ja manchmal alle irgendwie auch selber mit dem Sport, aber man muss es mit Humor nehmen und denken dann, nur wenn sie das nehmen, werden sie besser, obwohl sie einfach nur durch diesen kleines bisschen auch prallere oder vaskuläreren Look einfach nach ein bisschen mehr aussehen und können dann nicht mehr ohne und werden abhängig davon, weil viele Menschen neigen ja auch zu extremen Suchtverhalten oder machen sich von bestimmten Dingen abhängig. Und das ist natürlich im Bodybuilding, vor allem wenn es jetzt nicht irgendwie Natural Bodybuilding ist, oftmals auch kompensiert durch Anabolika. Ist einfach so.
Aber ich finde, dass im Amateurbereich, beim Fitmodel, Bikini, finde ich, dass sowas überhaupt gar nichts zu suchen hat.
Das Problem, ich verstehe
weißt,
ich das
weißt du,
Problem
also ich weiß, ist aber, warum? Dass
die meisten, die dorthin wollen, wo die Profis sind, so viel nehmen, dass ein Profi darüber eigentlich nur schmunzelt.
Ja.
Ja. Ja, aber ich finde erstmal, weiß ich nicht, so gerade so in der ersten Saison oder generell, die alle gerade so im Amateursport reinschnuppern, weil sind wir mal ehrlich, ich meine, werde dafür wahrscheinlich jetzt gehatet, wenn ich das jetzt sage, aber so Fitmodel und Bikini, das hat ja im Amateursport nichts mit Muskeln zu tun. Die sind ja einfach nur, die sind ja fit und ich finde, das kann man auch natural easy aber nicht erreichen. So schnell. Warum aber nicht geben so Coaches schnell denen das?
Und die Coaches müssen nicht so schnell aber es ist bringen, damit die Coaches auch super gut dastehen, weil was ist oftmals auch ein Problem bei Coaches? Das Ego.
Ja, aber die rennen dem gerade die Bude ein und der hat noch keinen Pro gebracht. Das verstehe ich halt auch schon wieder nicht. Ne? Also
richtig, gell? Ja, müssen wir ja auch nicht.
Nein, aber
nein, wenn er rausrutscht,
das ist auch wieder so ein Ding.
Du musst halt überlegen, schau mal, es ist sein Job, es ist eine Dienstleistung. Und wovon lebt ein Dienstleister? Davon, dass er Leistung bringt und dass er auch zeigt, was er kann. Wenn er jetzt aber dafür bekannt wird, dass er 200 Naturalathleten innerhalb von 10 Jahren groß macht, dann bringt es halt nicht so viel, wie wenn er halt 500 vollgepumpte, du kannst halt mit der Art und Weise mit viel Zeug Leute, die auch gut sind oder Potenzial haben, schnell sehr gut bekommen. Was dann danach ist, ist letztendlich scheißegal, aber dafür braucht man dann halt natürlich auch irgendwo Charakter oder muss dann Verantwortung tragen können oder es ist einem halt einfach egal.
Ja, weil du spielst ja mit der Gesundheit von anderen Menschen, ne? Das ist halt.
Das ist ja diese Profilierung auf Kosten der Athleten eigentlich. Die Frage ist ja immer, will der Athlet das selber? Na, das ist ja oftmals auch so, dass die Athleten sagen, also ich habe auch Mädels im Team, die sagen, mir ist das scheißegal, wenn ich nach ihm aussehe wie ein Mann. Ja. Ja, das sind für mich immer harte Verhandlungen mit den, mit den, mit den Sachen. Ich habe natürlich auch Mädels aus höheren Klassen, wo natürlich PEDs im Spiel sind. Und da ist es teilweise wirklich so, dass diese Aussagen kommen, wo ich dann auch wirklich in die Gespräche gehen muss. Ja, ich habe aber jetzt zum Beispiel auch, was du eben auch gesagt hast, du kannst es natural. Ich habe jetzt, ich muss jetzt Nathalie wieder nennen, der fehlt vielleicht hier da noch ein bisschen Muskulatur. Aber wir haben zum Beispiel die NPC Deutsche, sind wir nur 4 gelandet. Jeder hat so ein bisschen erwartet, dass wir da durchmarschieren. Und viele sehen sie auch als zukünftigen Profi. Die ist 100% natural. Ich habe sie heute gepostet. Sie hat aktuell 2950 Kilokalorien mit 45 Kilo im Aufbau ohne irgendwas. Und die wird noch leichter. Ja? Also, und sie ist abgewertet worden von Regiane, weil sie zu hart war. Ja? Also, das ist so, du kannst diese Physik, die du brauchst für eine Bikini-Pro-Card, auf jeden Fall auch so erreichen. Ich meine, die Bikini-Profis, die ich jetzt kenne, weiß ich so aus dem persönlichen Gespräch, dass da mal 5 Milligramm 8 Wochen vom Wettkampf auch reinfliegen. Na, aber das ist ja überschaubar. Ich bin aber auch der Meinung, dass es ohne gehen muss in der Klasse. Na? In der Fitmodel jetzt auf jeden Fall.
Das ist halt das Problem. Es gibt Leute, die haben Genetik, die brauchen das nicht. Es gibt Leute, die haben keine Genetik, wollen den Sport aber auch machen, die brauchen das. Ja. Aber, ich sage immer so schön, ein Esel mit einem goldenen Sattel ist noch lange kein Rennpferd. Und dann ist halt immer die Frage, um welchen Preis? Die sind dann 18, 19, nehmen dann irgendwas, zerstören sich vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwann schwanger zu werden, weil sie das jetzt gerade wollen und nicht weiterdenken.
Aber sagst du deinen Athleten das dann auch so?
Ich bin die... Bei sowas bin ich der Teufel, sage ich dir.
Aber finde ich gut.
Wenn jemand zu mir kommt und der möchte das und das machen oder hat das und das gemacht und ich sage, nein, das machen wir nicht mehr und der möchte es machen, dann sage ich tschüss.
Ja. Also ganz konsequent,
auf Wiedersehen. Möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand Entscheidungen trifft mit mir an der Seite, wo ich nicht dahinter stehen kann als Coach. Und dann ist es für mich vollkommen fein, wenn die Person dann zu jemandem geht, wo sie ihre Extreme kompensieren kann. Die, wo sie woanders, vielleicht bei einem Therapeuten oder so, besser kommunizieren sollte, anstatt es mit Bodybuilding und der Kontrolle über sich selbst zu regulieren. Weil das ist das Problem oftmals. Die meisten sind Eintagsfliegen, weißt du? Ich bin so lange in dem Sport, ich bin eigentlich die Figurathletin, die schon immer da war und immer noch da ist und die immer noch Jenny ist und nicht irgendwo irgendwie, keine Ahnung, natürlich, wir werden alle älter, aber das kann man nicht aufhalten. Aber ich bin also die noch da ist, deswegen.
Das kann ich jetzt mal kurz vielleicht so bestätigen. Wir haben uns ja damals so persönlich kennengelernt auf dem Seminar und ich war danach so fasziniert, weil ich damit gerechnet habe, dass du schon ein bisschen männlich bist, ja. Und du bist ja femininer eigentlich wie die meisten so live. Also klar, auf der Bühne siehst du natürlich total brutal aus.
Ja, man sieht immer so markant aus dann. Und ich habe auch so einen langen Kopf.
Genau. Aber im normalen Leben ist das wirklich, das hat mich wirklich schwer beeindruckt, dass du so weiblich noch geblieben bist, ja, und bist ganz normal. Man merkt dir das überhaupt nicht an, dass du diesen Sport machst. Und siehst dann auf der Bühne so aus. Und seit dem Tag habe ich auch noch mal mehr mir diese Meinung so eingebildet, so man muss gerade bei den Mädels einfach auch wirklich schauen, mit was man da arbeitet, wie man da arbeitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du eben gesagt hast, viele versuchen, fehlende Genetik mit Stoff zu kompensieren. Und das funktioniert auch bei den Männern nicht. Wenn du mit 2 Gramm Stoff die NAC südlich gewinnen kannst, Junge, da bist du mit 3 Gramm auch kein Profi. Na, das kannst du mit 250 Milligramm wahrscheinlich gewinnen. Ja, das muss überhaupt nicht sein. Du kannst heutzutage gewinnen auch Netties solche Wettkämpfe. Ich habe dieses Jahr mit 5 oder 6 Netties bei Männern und Frauen gemischt auch Wettkämpfe gewonnen, wo nicht getestet wurde. Ja, das haben andere Coaches auch schon geschafft. Es geht ja. Ne? Und das ist immer auch eine Frage von Genetik, von Arbeitsmoral. Und ich sehe es bei mir auch im Team. Ich hatte jetzt im Herbst, ich glaube, 10 Netties und 10 Unterstützte, die gestartet sind. Und du hättest es an der Form nicht festmachen können, wer ist Netty, wer ist unterstützt. Und ich muss wirklich sagen, die Netties sind so im Mittel schon die Athleten, die ein bisschen fleißiger sind und auch ihre
Hausaufgaben. 100%. Meine letzte Natural Olympia Siegerin Nicole Basmer, die auch zweimal dort war, und ich hab echt einige, und auch Johanna Schrott und die Netties, die das Problem ist halt, du sagst Arbeitsmoral, Fleiß, Genetik und so weiter. Ich sage dir Kontinuität und Ausdauer. Und das haben die meisten nicht. Das ist scheißegal, ob du Genetik hast oder nicht, aber wenn du keine Ausdauer hast und keine Kontinuität, dann wirst du, egal wie gut deine Genetik ist oder alles, wirst du nicht erfolgreich werden. Egal in was, egal ob es im Sport ist, im Beruf ist, in der Liebe, in der Freundschaft, in allem. Du brauchst immer Kontinuität und Ausdauer und Disziplin und harte Arbeit und das in jeder Hinsicht. Und wenn du das verstanden hast, dann lebt sich's einfacher. Und wenn du denkst, ach, ich will jetzt mal Profi werden, ach, das möchte ich jetzt mal so machen und was dann in 5 Jahren ist, keine Ahnung was, das ist einfach nur dumm. Und dann 5 Jahre lang Vollgas Stoff geben und danach hat's gereicht für eine Top-5-Platzierung auf irgendeinem Pro-Qualifier. Wow. Und dann hast du eine Stimme wie ein Mann, hast Aknefalten, Aknenarben so tief wie Mondkrater und da unten kannst du nicht mal mehr normale Unterhose anziehen, weil du ausschaust, als hättest du einen kleinen Stummel da. Super. Ja. Und das verstehen die meisten nicht, weil sie nur den Moment sehen und nicht sehen, was es für Nebenwirkungen hat oder was es für Folgen hat. Das ist wie, als würde ich jeden Tag in den Supermarkt gehen und sagen, oh, nö, also für die Banane will ich nichts bezahlen, ich klaue die einfach. Mach das einfach mal, weil sieht ja keiner.
Annie, als du bei dem Coach, um den es jetzt hier ging, angefangen hast, wie alt warst du da und wie lange hast du da schon trainiert?
Da war ich, tatsächlich war das dieses Jahr, ne? Also war jetzt im Frühjahr, da war ich 38. Und das
hast
ist jetzt,
wie lange den Sport gemacht?
2 Jahre. Ich stand 24, also ich bin ganz frisch dabei. 24 habe ich so ein bisschen reingeschnuppert, NAC und WABA. Und habe dann gesagt, ja, das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich im Frühjahr dann gesagt, machen wir das mal richtig. Und ja, bin dann zu ihm gewechselt quasi. Ja, und stand dann im Frühjahr auf der Bühne. Muss allerdings sagen, dass ich nur 2 Wettkämpfe gemacht habe, weil ich körperlich dann wirklich Kernschrott war.
Aber das lag auf dem Seichel.
Also ich muss sagen, dass bei mir wirklich das Östrogen, das war natürlich tot. Und ich bewegungstechnisch war bei mir dann echt Feierabend, ne? Also bei mir hat wirklich der komplette Körper hat gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Ich wollte noch FIBO starten, das war nicht mehr möglich. Da war noch, also es war wirklich one week out, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also ich konnte noch nicht mal mehr ein Glas festhalten.
Und wie waren deine Östrogene früher?
Das war eben also eigentlich
so vor dem Sport.
Alles im Range, also wirklich alles bei mir in Ordnung. Also ich alles tippitoppi. Ich habe ja auch 3 Kids, also bei mir ist alles fein. Aber das war danach wirklich, das war wirklich tot, ne? Und dann habe ich auch so gesagt, ey, wir müssen jetzt auch wieder irgendwas machen, dass ich wieder irgendwie ein bisschen ans Leben komme. Und da kam dann nur, und dazu habe ich ihm auch was gesagt, und da war ich echt richtig angepisst, Zeit, ja, das wird schon wieder. Ich so, Junge, ich kann gar nichts mehr. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts mehr.
Also wenn man das jetzt so als...
Mir hat jedes Gelenk hat geschmerzt. Also ich konnte nichts mehr bewegen. Also meine Ellenbogen waren die Hölle. Also das war alles, das
kam nicht vielleicht auch, also natürlich auch von Östrogen, aber so in Bezug auf die Knochen oder auf die Gelenke kommt es ja eigentlich erst über die Zeit, wenn die Östrogene so niedrig sind. Glaubst du, dass es nicht auch in Bezug auf vielleicht Medikamente kam? Weil es gibt ja auch bestimmte Medikamente, die Gelenke auch sehr trocken machen. Und
ich denke, das war dann ein Zusammenspiel aus der allem. Hinsicht
auch das Problem war, was Toni getan hat und nicht die Östrogene an sich selber. Also
das Problem sehe ich ja auch schon bei den Männern. Zum Beispiel, wenn du das I2 zu sehr glättest am Ende einer Diät, dass das Problem da auch schon auftritt. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast es nicht so umgesetzt. Aber wir hatten Winstrol drin, wir hatten Oxa drin, wir hatten Trosta drin, alles, was natürlich ein bisschen Wasser rausschiebt. Wir hatten mit Tamoxifen einen Östrogenblocker drin und wir hatten mit Anastrozol einen Aromatase drin. Das heißt, da kann eigentlich nicht mehr viel an Östrogen am Leben gewesen sein, wenn du das so, also selbst wenn du die Substanzen alle genommen hast, die Dosierung niedriger waren, stellt sich aus, dass da noch E2 großartig am Start war. Ja? Also das hast du dir schon auf jeden Fall sehr stark geplättet. Und da sind diese Gelenkschmerzen, das kann ich dir, ich sag mal so, ich bin auch so ein Fan davon, dass man, wenn man als Coach mit solchen Sachen gerade bei den Männern arbeitet, das ein oder andere an Erfahrungen auch praktisch vielleicht bei sich selber gemacht hat, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen in der Vergangenheit. Und auf jeden Fall kann ich dir bestätigen, das sind auf jeden Fall auch typische Symptome, die von einem Östrogenmangel dann resultieren. Ja. Das wird der Hauptgrund wahrscheinlich.
Mich würde mal interessieren, ob ihr damit Erfahrungen habt, wenn eine Frau jetzt keine oder nicht viele Medikamente nimmt, die Östrogene beeinflussen, aber die Östrogene vielleicht auch schon genetisch sehr low sind. Es gibt ja viele, die auch die PCOS haben oder was auch immer, wie das dann ist in Bezug auf die Symptomatik und auf das Wohlbefinden. Habt ihr damit Erfahrung?
Mike. Also da ich nicht Coach, sondern Rechtsanwalt bin, nein, Sascha?
Ja, ich sag mal, das ist ja so ein Thema, was gerade im gewissen Alter vielleicht meistens kommt. Bei den jungen Mädels habe ich das jetzt eigentlich nicht so. Aber dass jetzt Östrogen vielleicht nicht so passt oder Progesteron nicht so passt, so eher so ab 40 aufwärts. Und da kann es natürlich schon auch Sinn machen, über so eine HRT-Tumor nachzudenken, ja, um da ein bisschen die Lebensqualität zu steigern. Ich habe jetzt auch einen konkreten Fall, wo ich sagen muss, dass, oder zwei Fälle eigentlich sogar, wo es der normale Facharzt auch probiert hat und das eigentlich nicht gut funktioniert hat, na, wo das auch so ein bisschen Einstellungssache war. Das kann man natürlich regulieren, aber das sind jetzt natürlich meistens nicht so die typischen jungen Mädels im Sport, sage ich jetzt mal. Ja. Also eher so im Alter dann, Alterserscheinungsthemen, ja, wo ich jetzt so kenne. Ja.
Was ich ganz interessant finde jetzt in dem Kontext, das war ja aus diesem geleakten Stack nicht ersichtlich, wenn man sich jetzt in die Rolle von diesem Coach versetzt, er führt jetzt so ein Erstgespräch und sagt dann, das ist eine Athletin, die ist 38, hat 3 Kinder und sagt, ich will jetzt richtig durchstarten. Das hat schon zumindest mal einen anderen Stellenwert, als wäre das jetzt eine 19-Jährige, die aus so einem Modegedanken sagt, ich hätte gern mal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Da würde ich sagen, muss man auch noch so ein bisschen differenzieren, was so die einmal die Weitsicht angeht, die man wahrscheinlich im Alter eher entwickelt hat als unter 20. Und dann natürlich auch so, was Lebensphasen angeht, die man schon mal durchschritten hat. Also wenn jemand schon 3 Kinder hat und eine erwachsene Frau ist, kann man ja zynisch als Coach sagen, das hat sie schon erledigt. Wenn sie sich jetzt dafür entscheidet, im Bodybuilding aufs Ganze zu gehen, sei es jetzt, da käme eine Frau, die sagt, ich will in der Frauen-Bodybuilding-Klasse durchstarten und ich will einfach alles machen, was möglich ist. Da ist ja die Debatte zuletzt immer in die Richtung geführt worden, das sei jetzt derart unverantwortlich von diesem Coach. Ich finde eigentlich schon, dass man auch den Mädels, die das betrifft, eine gewisse Mitverantwortung einräumen muss. Denn erstmal haben alle auch heute Internet. Jeder kann googeln, jeder kann lesen, was welcher Stoff ist. Wenn jetzt jemand auch mit 20 einen Stoffplan bekommt, kann er diese Substanzen googeln. Er wird zwangsläufig natürlich auch auf Protokolle von Frauen stoßen, sei es in irgendwelchen Reddit-Foren, sei es in irgendwelchen E-Books, die irgendwo geleakt sind, oder diese E-Books kann man sich auch kaufen, die kosten nicht die Welt. Da wird man ja wahrscheinlich Hinweise darauf finden, dass die eigenen Dosierungen, die der Coach jetzt hier vorschlägt, 10-mal so hoch sind, und dann wird man sich ja vielleicht auch fragen, ob das erforderlich ist. Und der nächste Schritt ist dann, klar, man redet unter den Athleten häufig über dieses Thema, aber Sascha, wir kennen es sicherlich auch von männlichen Athleten. Da gibt es auch viele, die sagen, ich nehme dieses und jenes, und aus einer anderen Quelle weiß man, der kauft aber das Fünffache. Ja. Und das nimmt er anscheinend dann auch noch und erzählt es uns nicht. Und so wird es wahrscheinlich auch bei vielen Frauen sein, denn der betreffende Coach ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in Kontakt zu einem ausländischen Coach, der selbst über ein Webinar bekannt geworden ist, wo es Screenshots gibt, was man in welcher Klasse wohl machen könnte, bis zu welcher Dosierung. Da stehen praktisch alle Medikamente drin, die auch Männer nehmen, und größtenteils auch ein dreistelliger Milligrammzahl pro Woche. Es ist also keine totale Überraschung, sondern da ist das Problem genau wie bei den Männern, dass die alles erreichen wollen, sagen, ich bin bereit, alles dafür zu opfern und mache mir keine Gedanken über das, was hinten kommt. Das ist, glaube ich, kein frauenspezifisches Problem.
Aber Mike, wie würdest du das auch rechtlich einstufen, wenn
ich nutze es schlichtweg nicht machen.
Wenn ich als Coach so ein Protokoll schreibe, und inwiefern mache ich mich da auch, oder wie mache ich mich da strafbar, nur weil ich das jetzt im Grunde empfehle? Nö.
Nein, du machst dich, also weder wenn du das einer Frau aufschreibst, noch wenn du es einem Mann aufschreibst, strafbar. Die Grenze zur Strafbarkeit, das, was auch im Gesetz so formuliert ist, das Anwenden von Dopingmitteln bei einem anderen Menschen, das setzt ja voraus, du setzt dem tatsächlich eine Spritze oder steckst dem eine Tablette in den Mund. So weit geht es ja in diesen Fällen nicht. Der andere Kreis, der die Strafbarkeit betrifft, ist natürlich die Frage, wo kriegt der Athlet das dann her? Da gibt es ja viele Coaches, die dann gleichzeitig noch der Dealer sind oder der Mittelsmann zu irgendeinem Dealer. Das steht strafrechtlich natürlich auf einem anderen Blatt. Aber jetzt einfach nur diesen Plan aufzuschreiben, ist strafrechtlich eigentlich Nullum, also ist nicht relevant. Da kann sich jeder eigenverantwortlich selbst gefährden, wie er mag.
Also was ich zum Beispiel jetzt mache, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir in der Fall war, aber ich glaube, ich weiß nicht, du warst du schon vorher unterstützt, bevor du zu dem Coach gegangen bist? Oder war das dann der?
Ja.
Okay. Ja. Also was?
Nee, war vorher schon.
Aber was ich jetzt zum Beispiel mache, wenn jetzt wirklich eine Frau.
Moment, du ganz kurz, dass ich es richtig verstehe. Du warst vorher schon unterstützt, du trainierst aber insgesamt 2 Jahre.
Ja.
Hast du direkt den Sport mit Unterstützung angefangen?
Nee, ich habe erstmal nett hier angefangen, ganz ehrlich. War schon, ich glaube, ich bin als Kind in den Zaubertrank gefallen, das hat meine Mutter immer gesagt. War schon relativ stabil unterwegs und habe dann gemerkt, ja, das mach mal richtig. Und dann, was heißt richtig, ne? Also ich bin ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen mehr und habe dann wirklich easy angefangen.
Wie war das denn bei dir ohne Coach, also speziell jetzt ohne diesen Coach? Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt irgendwas zu nehmen? Und wo hast du dich informiert, was man machen könnte und wie viel?
Wie das bei den meisten, glaube ich, so ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst, kommt man da schnell ins Gespräch und dann hat man den einen oder anderen kennengelernt. So bin ich in die Szene da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Mein Mentor quasi früher, der hat gesagt, ich habe eine gute Genetik.
So fängt es immer an.
Gutes Ausgangspotenzial. So fängt es halt immer an. Und ja, dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir 24 Mal eine Saison. Ich will mal reinschnuppern. Und dann haben wir wirklich angefangen halt, ne? Natürlich erstmal nur mit Oxas. Und da bin ich relativ schnell mit wenig sehr krass gewachsen. Und das hat mir dann eigentlich ehrlich gesagt schon ausgereicht. Irgendwann ist man dann auf was anderes dann umgestiegen, weil oral ist ja jetzt auch nicht immer auf die Dauer nicht immer so optimal. Ja, und dann 25
habe ich dann halt gewechselt. Aber hast du von Anfang an gelernt bekommen, dass es normal ist, dass man, wenn man den Sport mit Dopingmitteln betreibt, immer irgendwas nehmen muss? Oder man das halt immer macht? Oder man da nicht auch mal einfach mal den Körper sein lässt und sich trotzdem verbessert?
Jetzt im Nachhinein sehe ich, das kommt auch halt anders. Es geht halt auch anders, halt auch wirklich ohne. Aber ich habe das erstmal so
weil letztendlich
quasi an die Hand bekommen.
Ja,
wenn du da und dahin willst.
Du denkst, ja, das geht nur damit. Oder du kannst da nicht aufhören. Oder du lernst. Es ist wie wenn man einen geilen Booster hat und der
das geht dann schon an,
ohne
ne?
Booster ja, ins Training. Auf jeden Fall. Das geht ja gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt so im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Hätte ich das vorher gewusst oder ne, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht.
Haben die Mädels, mit denen du dich unterhalten hast in dem Sport, die auch da so vielleicht so machen wollten oder schon gemacht haben, gab es da nicht auch welche, die das bewusster gemacht haben? Oder waren die alle extremer?
Bin ich ganz ehrlich, ich hatte gar keinen Kontakt. Also ich war in dem Fitnessstudio, bei uns in der Ecke, so ein ganz kleines Oldschool-Gym. Ich war die einzige Frau. Ich war nur unter Männern und habe mit denen natürlich dann auch trainiert. Das ist mal wieder was ganz anderes, als wenn du dich da mit jemandem unterhältst, der als Frau da schon drin ist. Deswegen habe ich das, für mich war das dann normal. Du nimmst das und das ist okay. Ne?
Wenn du die Zeit zurückstellen könntest, zu dem Zeitpunkt, wo du bist ja jetzt keine junge Athletin, sondern du bist ja eine reife, eine erfahrene Frau schon. Wenn man auch Kinder bekommen hat, dann hat man auch einfach eine gewisse Erfahrung und Lebenserfahrung, finde ich, wo man Dinge anders entscheidet wie jemand, der 20 ist und eben das nicht hat. Wenn du die Zeit zurückstellen könntest, zu dem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, einen Wettkampf zu machen und das erste Mal vielleicht auch gesagt hast, ich nehme mal was. Was würdest du anders machen oder würdest du was anders machen?
Ja, auf jeden Fall würde ich was anders machen. Ich würde generell das Thema, also auch wenn mich jetzt auch irgendwelche Mädels, jungen Mädels ansprechen und so, ich würde ganz klar sagen, es geht halt auch ohne, ne? Guck, was dein Körper ist ein kleines Wunder. Man kann viel mehr erreichen, oder beziehungsweise man kann auch einiges erreichen, wenn man einfach ohne den ganzen Bums da reingeht, ne? Aber dazu gehört halt auch das richtige Umfeld, ne? Und wenn du das nicht hast, dann ist es schwierig, so wie es bei mir jetzt war. Ich war völlig unwissend. Natürlich bin ich schon was älter, aber auch ich war da einfach Neuling. Ich war halt einfach wie ein kleines Kind. Ich war angefixt, ich fand das toll. Für mich anscheinend war das normal. Und der Umgang ist halt auch super wichtig, in welchem Umfeld du dich da bewegst. Ne?
Ja, ich sag mal, gerade bei dem Thema, du hast eben gesagt, Oldschool-Laden. Ich kenne so einige Oldschooler und ich sag mal, das Wissen ist ja da bei den Männern schon nicht da und bei den Frauen ist der Wissensstand ja nochmal viel, viel, viel geringer. Also das, was ich immer wieder sehe, ist, wenn gerade ein Mann, der nicht so im Thema drin ist, eine Frau betreuen soll, wenn es um das Thema Stoff geht, dann wird einfach die halbe Männerdosierung genommen, was einfach viel zu viel ist. Ja, das ist ein ganz zentrales Problem, weil einfach diese Kenntnisse von Physiologie und Co. einfach nicht existent sind. Das ist ja auch total normal. Das ist ja klar, dass nicht jeder, der das nicht studiert hat, damit befasst sich normaler Mensch ja nicht. Ja. Wichtig wäre halt wirklich, dass jedem klar ist, dass diese Substanzen aus auch gewissen Gründen überall die Zulassung auch verloren haben und auch meistens nicht für eine Frau, auch nicht in diesen Dosierungen gedacht waren. Und man auch einfach, wenn man nicht selber 100% weiß, was man da tut, sich Leute wirklich sucht, die Experten auf dem Feld sind und sich da beraten lässt. Also ich mache das zum Beispiel bei meinen Mädels so, zum Glück kommt das selten vor, dass eine sagt, ich habe jetzt leider eine von der GmbF, die jetzt sich eigentlich vorher schon vorgenommen hatte, nach der GmbF-Saison dann das Lager zu wechseln. Und ich nehme da halt wirklich teilweise über eine Stunde Zeit, wo wir rauf und runter gesundheitliche Themen, finanzielle Themen und natürlich auch rechtliche Themen besprechen. Na, ich will mir auch nicht vorwerfen lassen, dass jemand sagt, hätte ich das doch gewusst. Na, ich verstehe das alles, wenn jemand sagt, der will da ein bisschen mehr Gas geben. Es muss, und das ist so ein bisschen meine rote Linie, das ist, Jenny hat es vorhin auch gesagt, sie im Zweifel sagt sie, okay, die Reise geht dann ohne mich weiter. Und ich sage halt immer, für mich muss es angemessen sein für das, was erreicht wird oder wie jemand ausschaut oder wo er hin will. Na, sprich, diese 2-3 Gramm für ein Finale, First Callout bei der NAC Süd oder so, sage ich mal als Beispiel, das ist halt für mich nicht mehr angemessen. Oder ein Gramm Stoff für eine Figur pro Karte, wo es heute ja schon nette Figur Profi-Athletinnen gibt, wenn auch vielleicht nicht viele, macht ja jetzt keinen Sinn. Ich glaube, was bei dir natürlich eine Besonderheit jetzt ist, du bist jetzt schon eher Richtung 40, Richtung Mastersalter und wolltest nochmal durchstarten. Ihr hattet ein bisschen den Zeitdruck. Ne? Das heißt, da hat man vielleicht gesagt, komm, wir haben nicht die Zeit, über Jahre das aufzubauen. Ja, dann spielt uns das Alter gegen die Karten. Dann gehen wir ein bisschen schneller voran. Aber ich glaube, der hätte auch trotzdem einen Bruchteil von der Dosierung gereicht. Ja.
Auf jeden Fall. Mir war aber auch wichtig. In Bezug auf, ja, ich möchte jetzt durchstarten. Also, weil es ist immer so, du sagst mir, was dein Ziel ist. Nicht ich sag dir, was du machen sollst oder wo dein Potenzial ist, sondern du musst wissen, genau, was du willst. Und wenn du zu mir sagst, dein Alter, die Annie, die da sitzt, ich möchte Figurprofi werden. Nicht Masters Figurprofi, sondern Figurprofi. Ist auch wieder ein Unterschied. Mhm. Du musst das Ziel klar definieren. Ja. Und dann klärt man, was ist dafür notwendig. Kann ich das aufbringen? Erstens mal an Geld, an Zeit. Du hast noch Kinder, du hast einen Job. Es ist nicht so, dass das Geld von Bäumen regnet und wir alle den ganzen Tag gar nichts machen. Ja. Und wenn das alles nicht passt, dann musst du dein Ziel neu definieren.
Das stimmt. Also die Grundvoraussetzung muss natürlich erstmal stimmen auf jeden Fall. Und ich finde, dass auch so ein Aufklärungsgespräch generell am Anfang eines Coachings immer gemacht werden sollte. Ich bin ein Typ Mensch, der keine halben Sachen macht. Also ich gehe nicht auf die Bühne und sag, boah, ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe da jetzt gerade mal Bock drauf. Ich schmeiß mir da mal ein bisschen was rein und gucken, was passiert. Bin ich nicht. Ich bin jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht und dann mache ich es auch wirklich 100 Millionen %ig. Und für mich war klar, wenn ich den Weg mit der Bühne gehe, dann möchte ich Profi werden. Nicht Masters-Profi, sondern Figur-Profi. Jetzt wechsle ich natürlich, jetzt gehe ich in die Physik und möchte da wirklich Profi werden. Also ich mache das nicht einfach, weil ich bin da so ehrgeizig. Ich mache da nicht, weil ich jetzt ein bisschen zu viel Zeit habe. Die habe ich nicht. Also für mich ist das, bin da 1 Million %ig und für mich ist das Ziel, ich möchte unbedingt Profi werden.
Was machst du dann? Was willst du dann?
Dann habe ich gesagt, dann höre ich auf. Dann bin ich 40 und dann ist Feierabend.
Okay. Aber Profi werden heutzutage
ja, ich, ist ich nicht bin, schwer. Ich werd,
Deswegen ist doch...
Ja, ich bin nur noch ein bisschen dran.
Nein.
Aber bei mir ist halt auch, ne, ja, aber bei mir tickt halt auch die Zeit, ne? Ich, ne, werde nächstes Jahr 39, die 40 kommt. Ich will das jetzt auch nicht die nächsten 10 Jahre machen. Also, ich glaube, dass das auch mein Körper, auch irgendwann habe ich auch so ein bisschen Verfallserscheinungen, ne? Also, die kommen halt auch irgendwann im Alter. Und,
wie alt ist Birgit?
Ich glaube dann.
Mike, weißt du, wie alt Birgit ist?
Das ist ein total spannender Punkt. Ich möchte mal kurz da anhaken. Das ist also zwei Sachen. Einmal, Sascha, du hast gesagt, man sollte einen Coach nehmen, der sich auskennt und einen da richtig beraten kann. Da wäre natürlich die Frage, wie findet man den? Woran kann man den erkennen? Aber das würde ich gerade nochmal zurückstellen. Was ich interessant finde, wenn du sagst, du würdest gerne die Pro-Card gewinnen, dann bist du 40 und dann hörst du auf. Und was in 10 Jahren ist, da hast du jetzt keinen Bock, immer noch Bodybuilding zu machen. Das finde ich schon echt spannend, weil die meisten, die sich dazu entschließen, diesen Weg einmal anzufangen, um eine Pro-Card zum Beispiel zu gewinnen, das Ziel haben, erfolgreicher Profi zu werden und in Kauf nehmen, was in den 1-2 Jahren vielleicht sogar passieren muss, wenn man Pech hat, weil sie sagen, die nächsten 10-15 Jahre ist das mein Lebensinhalt, ich möchte diesen Sport machen und ich riskiere dafür was. Wenn ich mir jetzt das Ziel setzen würde, ich will diese Karte haben und in 2 Jahren höre ich wieder auf, da würde ich erst recht überhaupt keine dieser Nebenwirkungen riskieren, weil ich sagen würde, dieses Ziel ist es doch absolut nicht wert. Das Ein Punkt ist, du bist als Frau in dieser Bubble anders wahrgenommen als die Frau im Alltag. Wenn du in der Bodybuilding-Szene unterwegs bist und das vielleicht die nächsten 10 oder 15 Jahre, da wirst du anders wahrgenommen, auch akzeptiert mit der einen oder anderen Virilisierung, als würdest du nach 2 Jahren sagen, jetzt habe ich die Pro-Card und jetzt als nächstes mache ich Pole Dance und mir ist das alles egal. Das finde ich echt spannend. Das ist ein Punkt, wenn ich dieses Gespräch führen müsste als Coach, dann würde ich an der Stelle wahrscheinlich sagen, die Zielsetzung, die steht außer Verhältnis. Das eine ist, ich möchte ziemlich weit hoch, da wo die hinwollen, die dann noch weitergehen möchten. Und möglicherweise, jetzt zumindest bei der Physikklasse, würde ich das mal unterstellen, muss ich dafür ein paar Sachen in Kauf nehmen, die andere Leute niemals in Kauf nehmen würden und die ich hinterher ja auch nicht mehr haben möchte. Und auch nicht mehr
da
brauche.
Da ist das Problem ein anderes.
Wichtiger Punkt. Also, wenn ich das kurz noch mal ergänzen kann, Mike, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich hab gerade so eine Situation tatsächlich, und zwar habe ich eine PCA-Profi-Athletin in der Bikini-Klasse, und ich weiß nicht, ob ihr die PCA kennt, in der PCA stehen bei den Profis in der Bikini-Klasse Figurmädels, die so ein bisschen wie eine Bikini-Athletin, sage ich jetzt mal, posen. Meine Bikini-Athletin wird in jedem Verband auf die 2, oder sie hat natürlich die PCA-Pro-Card gewonnen, sie hat auch schon andere. Sie hat immer dann gewonnen, wenn ich hier reingerufen habe, spann nichts an. So, sobald sie angespannt hat, du kennst sie auch, ist sie immer auf Platz 2 gesetzt worden, weil man sie abgewertet hatte, weil sie zu muskulös und zu hart ist. So, ich will sie auch eigentlich in die Figurklasse stellen, egal, anderes Thema. So, jetzt hat sie natürlich die Vision, jetzt ist sie auf die WM gegangen, ist letzte geworden bei den Profis, weil die anderen alle Viecher waren. Ja, die sind alle im Gesicht auch offensichtlich mehr Männer wie Frau gewesen. Jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, ich will jetzt da auf jeden Fall, und da sind wir seit Wochen dran, wo ich ihr sage, lass es, das ist die Athletin, wo ich gesagt habe, die hat jetzt kein Oxa drin, die hat jetzt nur HGH drin, lass uns Bikini bei der NPC machen und lass diese dumme Scheißidee mit der PCA fallen, ne? Weil da gibt's 2 Wettkämpfe im Jahr bei den Profis, so, da stehen 5 Mädels da, die alle aussehen wie Mann in der Bikini-Klasse, was hat das für einen Wert? Du kannst doch, dann geh doch lieber zur NPC, mach einen Pro-Qualifier in der Bikini-Klasse, auch wenn es jetzt schon die Masters sind, geh zu einer Napa Universe nochmal oder so, den gewinnen kannst, ne? Lass das mit dem Oxa einfach auf HGH bleiben.
Lass sie doch beides parallel machen.
Ja, oder so halt, genau. Ja, also das ist ja auch der Plan, also wir planen jetzt dieses Jahr auf jeden Fall auch die NPC, aber dann
kann sie ja entscheiden, was ihr gefällt, wenn sie beides gesehen hat.
Genau, ne? So. Ja, und dieses Thema habe ich jetzt auch seit Wochen und da geht es auch so ein bisschen um die Sinnhaftigkeit. Und sie sagt auch selber, sie will nicht noch mehr vermännlichen, will aber gleichzeitig da mithalten können. Und das sind halt wirklich, also ich habe wirklich jeden Tag Gespräche seit Wochen. Also es ist echt ein spannender Fall, ja.
Aber das Problem ist, ich kann das ja interpretieren als Frau, die den Sport ja selbst auch macht und als Coach, der schon viel erlebt hat und auch gemerkt hat, wer kommt, wer geht und wer was will und wer was nicht will. Und das Problem ist halt oft, warum will man was so extrem und versteift sich da drauf, was vielleicht in 5 oder 10 Jahren keine Rolle mehr spielt? Was will man damit? Annie, du warst ja genauso, du hast ja gesagt, oh, du konntest nicht mal mehr ein Glas festhalten, die ging so scheiße und so weiter. Mhm. Ja, natürlich waren die Östrogene niedrig und so weiter, bla bla bla. Wenn ich dir Sachen erzähle von mir oder von anderen und so weiter und ich habe sowas nie genommen, dann dann spielt es gar keine Rolle, weil selbst wenn mir das Glas aus der Hand fällt, ist mir das scheißegal. Selbst wenn, keine Ahnung was, wenn was will ich sagen? Ich muss kurz meine Taiwan-Zellen zusammensammeln.
Ja, bitte. Ich würde es mal so interpretieren, Jenny, du kannst mich ja korrigieren, wenn ich es falsch verstehe. Wenn jemand sich nicht jetzt ein Endziel, sondern einen Lebensweg vorgenommen hat, den du jetzt gerade gehst und auch schon ewig gehst, dann sagst du dir, den gehe ich weiter, egal ob das links und rechts mir gefällt oder nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema als das Thema, was nehme ich an Nebenwirkungen in Kauf, sondern das sind Sachen.
Weil ich will niemals, dass jemand sich mit mir vergleicht. Niemals. Und das ist das Problem. Die vergleichen sich alle mit mir. Die sagen, na ja, aber nur weil die Jenny nicht so das und das macht oder das und das macht, heißt es ja nicht, dass ich es genauso machen kann und was weiß ich, vielleicht brauche ich einfach mehr oder was auch immer. Nein, es geht darum, dass wenn du etwas tust und du fühlst dich dabei nicht gut und vom Kern her bist du nicht im Einklang mit deinen Entscheidungen, mit dem, was du da machst und du denkst ja, Anne, eigentlich will ich das irgendwann gar nicht mehr machen oder sonst was, dann lebst du ja irgendwie gegen das, was eigentlich gut für dich ist und das macht dich krank. Das ist unabhängig von der Nebenwirkung, das macht dich krank. Dann wirst du nicht krank von den Nebenwirkungen, sondern wirst du krank, weil dein eigener Kopf dich krank macht, weil du eigentlich was machst, nur um dir selbst oder irgendjemanden anderen irgendwas zu beweisen, um dir selbst zu beweisen, du kannst diese Pro-Card kriegen, aber für was? Das Leben bietet doch so viel mehr, wenn das nicht eigentlich das ist, wofür du lebst, weißt du? Weil für mich hört sich das nicht so an, als ob du Bodybuilding machst, weil du dafür lebst und brennst, aber diesen Sport kannst du nicht machen, auf Dauer, ohne davon kaputt zu gehen, wenn du dafür nicht brennst und lebst. Geht nicht. Weil dann kommst du und gehst
also
du.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich an sich den Sport liebe ich, den werde ich definitiv auch weitermachen, wenn ich sage, ich höre auf mit Wettkämpfen. Also das ist da brenne ich für und da lebe ich für auch, ne? Hat aber nichts mit den Wettkämpfen zu tun. Ich habe jetzt in meiner zweiten jetzt diese Herbstsaison war für mich
aber den Sport kann man ja auch machen und leben und geil finden und zelebrieren ohne Wettkämpfe.
Ja, genau. Und geil ausschauen. Aber ich brauche natürlich. Und ich war nach der ersten Frühjahrssaison war ich auch so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Wettkämpfe, das war zu krass. Ich höre auf, ich mache nur noch den Sport, weil ich Bock drauf habe, weil ich das lebe, weil das mein Lebensinhalt irgendwo ein bisschen mittlerweile auch geworden ist. Aber diese zweite, da bin ich so durch. Also ganz natürlich geht's dir dann auch mal scheiße. Aber bei mir hat alles funktioniert. Periode, ich habe mich eigentlich relativ gut gefühlt. Ich hatte kaum was drin, wo ich gesagt habe, boah, geil. Das hat wieder irgendwie das Feuer so wieder, weißt du, wieder so ein
aber
bisschen
einfach. Aber wie fühlst einfach, du dich, wenn gar nichts drin ist und du einfach mal ein Jahr lang nur den Sport machst, den du geil findest? Wie schaust du?
Ich bin jetzt ohne. Es ist alles okay.
Selbst, wenn du in den Spiegel schaust?
Da bin ich fein mit mir. Also klar bin ich natürlich lieber ein bisschen shredded, wär's das nicht. Das sieht natürlich nice aus, ne? Aber ich denke, dass ich psychisch so wirklich stabil bin, dass ich auch von heute auf morgen, so wie ich das jetzt gemacht habe, kalt raus kann. Und ich bin da keiner, der sagt, oh, ich brauche das jetzt. Also das auf gar keinen Fall. Also da bin ich wirklich mit meinen 38 Jahren ziemlich stabil. Aber ich habe einfach dieses Ziel und ich will das für mich einfach erreichen. Zu sagen, ich habe das geschafft und vielleicht ändert sich meine Meinung und ich sage, okay, ich hole mir meine Karte und mach dann weiter und mein nächstes Ziel ist dann Olympia, was ich. Auch wenn das wahrscheinlich ein Traum sein wird oder immer sein wird. Aber das kann sich natürlich wieder ändern, weil ich ja schon in der Frühjahrssaison gesagt habe, ich höre auf. Also das ist mir doch ein bisschen too much und das ist es mir nicht wert.
Ich kaufe dir das 100% ab und ich finde auch, was du sagst, ich glaube auch sehr, dass das genau so ist, wie du sagst, aber ich bin mir sicher, oder ich weiß es, Sascha, du weißt es auch vom Coaching her, das, was du sagst, sagen auch viele, die 20 sind. Und ja, denen kaufe ich das nicht ab.
Das wollte ich gerade.
Aber dann liegt es
ja halt Altersunterschied. Aber deswegen halt sage ich einfach, ja, bei dir kommt es so authentischer rüber, als bei jemandem, genau, der das halt.
Ja. Ich hatte das schon, ich habe so gewartet, bis ich was sagen kann, dass das bei der Anfang 20-Jährigen ganz anders ausgehen wird.
Ja.
Weil wenn die mal dann ohne ist, die wird in ein Loch fallen. Ja?
Genau.
Und da wird sie vielleicht noch gar nicht mehr so schnell rauskommen. Ja? Also ich sag mal, dieses Szenario, also wir können jetzt sagen, bei dieser ganzen Horror-Thematik mit diesem Protokoll, das Schöne daran ist, dass du jetzt 38 bist und nicht 18 oder 20, weil dann wäre das Ding ganz anders ausgegangen.
Die hätten es wahrscheinlich dann auch wirklich so reingeschmissen, wie es da steht, ne? Ohne daran zu denken, was morgen ist oder in ein paar Jahren. Ne?
Es gibt's.
Ist ja halt einfach Körperverletzung, was da drauf stand.
Es gibt Frauencoaches, die schicken 17-jährigen Mädels ungefragt auf Sandrolon per Post nach Hause. Ja. Mike kennt die Fälle, weil ich glaube, der musste, glaube ich, auch schon mal, Also Mike hat da, glaube ich, viel mitbekommen, mehr sage ich jetzt nicht. Und das gibt's. Ja, das gibt's leider. Und das sind halt schon Situationen, wenn du die Mädels in dem Alter schon mehr oder weniger dazu überredest.
Schwierig. Und dann halten die sich meistens noch nicht mal an ihren Ernährungsplan.
Ja. Ja.
Und, und ich wollte gerade sagen,
oder trainieren unter aller
das
Kanone.
Ist ja das nächste Problem. Das Problem ist, die nehmen was und die können sich noch nicht mal an ihren Plan halten, verstehen die Definition von einem Cheat Meal nicht und spüren ihre Muskeln nicht. Was wächst dann? Der Kiefer.
Ich muss gerade so lachen. Jetzt ist in der ganzen Stunde, wo wir jetzt fast oder dreiviertel Stunde dran sind, ist keine Coaching-Nachricht reingekommen, was sehr selten ist. Und jetzt kommt ausgerechnet gerade die Athletin rein, über die ich die ganze Zeit eben gesprochen habe.
Das ist Energy, das ist immer so. Das ist immer so.
Das ist wieder wirklich, ja. Ich bin gespannt gleich, ja. Nee, aber das ist, glaube ich, jetzt bei dir einfach auch eine gewisse Reife jetzt bei dir auch. Klar, du hast natürlich dich relativ früh dazu, aber ich hab auch so einen Fall im Team, auch noch sehr, sehr neu dabei und über 40 sogar und hat gesagt, ich will jetzt aber noch durchstarten mit über 40, bin in die Figurklasse. Ich will halt auch ein bisschen was machen und das ist aber immer noch mal ein bisschen anderes Mindset dahinter als jetzt bei 18, 19, 20.
Weil wir uns das für uns machen, ja, ne? Ja. Also ich will keinem anderen was beweisen, ja. Sondern ich mach das einfach für mich. Und ich glaube, die jüngere Generation, die gucken immer noch so ein bisschen rechts und links und mir ist das scheißegal. Juckt das nicht. Ich mach das für mich.
Das Ding, was ich gerade den Junioren sage, ich beziehe das jetzt mal auf die Männer, weil da habe ich jetzt nämlich mehr Beispiele, wenn es ums Thema mit PEDs, mit Histamin anzufangen rumgeht. Auch wo es dann heißt, mit 18, 19, 20 wird Profi werden und so. Ich sag halt immer, jetzt mach mal erst eine NABA-Saison, eine DBV-Saison, geh mal den Schritt langsam und schau wirklich mal, ob der Sport was für dich ist, bevor du All-In gehst und halt dein Leben lang, ich meine mit Anfang 20, na, ich habe es jetzt heute in der Story gehabt, das hat mir ein Follower geschickt, der hatte eine Anfrage, er ist irgendwo Trainer in einem Studio und hatte eine Anfrage von einem 19-Jährigen, ob er ein bisschen helfen kann wegen den PEDs. Der hat sich, also kein Witz, 19, na, hat trainingsmäßig absolutes Anfängerniveau, Ernährung wahrscheinlich kein Plan. Der hat mehrmals am Tag 20 Einheiten Insulin genommen. Der hat 1,9 Gramm Stoff, waren es, glaube ich. Also ich habe es heute noch in der Story drin. Ich habe meine Views sind auch ziemlich nach oben geschossen wieder. Ich habe den Screenshot von dem Verlauf drin, durfte ich verwenden. Der kommt auf so eine Idee und der hat wirklich gar keine Ahnung. Und beim Thema Insulin hat er gemeint, das müsst ihr mal nachlesen, ja, Insulin ist ja körpereigen, damit kann man sich ja nicht umbringen.
Ah ja.
Alter.
Kannst du ja den schönsten Tod haben davon.
Genau, so sieht's aus, ja. Also du siehst halt, da werden Dosierungen gefahren. Ich kenne eine Menge Profis, ja, Open Bodybuilding. Die fahren keine 1,9 Gramm in der Offseason. Die fahren deutlich weniger in der Offseason.
Aber die sind schon Profis. Wer weiß, was die früher gemacht haben. Weißt du, die haben alle ihr Lehrgeld bezahlt, wahrscheinlich, die Männer. Oder viele.
Genau, aber du siehst, die werden aber als Profi mit sagen wir mal 1,2, 1,5 Gramm wahrscheinlich noch besser. Und dann fährt ein 19-Jähriger, der nicht mal trainieren kann, fährt sich 2 Gramm rein. So. Das ist dieses Thema Verhältnismäßigkeit. Ist das angemessen? Na, fang doch mit Schweißdosierung in den Raum. Aber fang doch meinetwegen mit 250 oder 350 an, da fliegen auch 10 Kilo im Jahr drauf. Und damit machst du noch nicht so viel kaputt. Und dann siehst du ja immer noch mal, ob dein Körper das mitmacht, ob du auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre dabei bleibst. Problem ist ja auch heute, die werden ja heute teilweise in ihrer zweiten Show werden die Profi. Die können doch gar nicht posen, ja, weil die noch keine Wettkämpfe, keine Wettkampfform haben. Das ist natürlich auch so ein Problem. Da kann Jenny vielleicht auch was dazu sagen, weil die ist ja, also die Einzige, die mir jetzt so einfällt, die so lange Figur-Profi-Athletin ist, müsste Viola eigentlich sein. Sonst wüsste ich jetzt eigentlich keinen, der davor oder danach war. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin.
Viola hat mit mir angefangen. Wir waren 2015 auf der Juniorendeutschen zusammen. Und
das ist ja spannend.
Ja. Genau. Und ja,
Das sind jetzt so die ersten zwei Namen, die mir so im Kopf rumschweben. Und danach, das hat ja dann eigentlich ein bisschen gedauert, bis dann die nächsten kamen, wo man heute drüber redet. Ob jetzt eine Lena oder Nadine oder wer auch immer. Das kam ja alles dann erst später. Von denen, die jetzt erfolgreich aussehen. Also, die halt nicht nur die Karte haben, sondern halt auch auf Olympia stehen oder auf Olympia stehen können.
Für mich war es immer wichtig, in einer gewissen Weise mir selbst treu zu bleiben und auch ein Vorbild für die anderen zu sein. Ich als Profi bin nicht nur Profi, weil ich Profi sein will, sondern mein Job ist es auch, ein Vorbild zu sein für alle anderen, die Profi werden möchten. Und in einer gewissen Weise stehe ich ja für Deutschland als Aushängeschild. Und wenn ich jetzt aber ausschaue wie keine Ahnung was und auf einmal mich verändere und dann sagen sie, ja, das ist eine der besten deutschen Figurathletinnen, dann denken die Mädels, die müssen auch so ausschauen oder solche Risiken in Kauf nehmen, um so gut zu werden. Und das ist es halt nicht. Und deswegen finde ich das so schön und so wichtig, auch als Coach in einer gewissen Weise ein Vorbild zu sein. Weil wenn meine Mädels oder meine Männer, wenn ich mit denen rede, dann sage ich, hör auf, jetzt diese Figur Olympia-Jenny zu sehen, weil die bin ich nicht, wenn ich mit dir rede. Ich rede mit dir auf Augenhöhe und schaue nicht immer so nach oben zu mir, weil der Sport ist mein Sport, da bin ich mein Vorbild, da bin ich auch im Internet ein Influencer und so weiter, aber als Coach oder ehemalig damals auch als Krankenschwester, ich wollte immer als das, wo ich auch gerade in Arbeit war, behandelt werden und nicht irgendwie nur besser behandelt werden oder angehimmelt werden oder respektvoll behandelt werden, nur weil ich jetzt hier da und da die Leistung erbracht habe.
Ja, also dass ein Profi sich auch wie ein Profi verhält, das ist tatsächlich, das ist auch ein Problem mit dem Sport. Da bist du wirklich auch eine von den Ausnahmen. Das ist auch was, ist ein anderes Thema jetzt, aber das würde ich mir auch nicht bei vielen anderen wünschen. Also das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt, finde ich auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja.
Und auch mit diesen Coaches, die dann eben solche Protokolle schreiben, die Frage ist immer, wie Mike schon gesagt hat, gucken die Leute dann auch mal nach links oder rechts oder lesen sich darüber, belesen sich darüber oder vertrauen die blind? Weil man sollte niemals jemanden blind vertrauen, wenn es auch um solche Fremdentscheidungen geht, vor allem wenn es auch um solche Sachen geht, die man nicht in einer Apotheke kaufen kann, wo man weiß, was da drinnen ist. Und das ist auch eine wichtige Nachricht von mir, wenn man sowas machen möchte, dann sollte man wissen, was man da nimmt. Dann sollte man das analysieren lassen und sollte man, bevor man diese kleine Tablette schluckt, auch wenn es nur eine kleine Tablette ist, wissen, was da drinnen ist. Weil 9 von 10 Tabletten sind heutzutage nicht mehr das, was es ist. Ist einfach so.
Ein wichtiger Punkt vielleicht, ich hau mal die Aussage einfach raus, wer Geld hat für PEDs, der sollte auch Geld haben für Analysen und für Blutbilder. Sonst macht es halt gar keinen Sinn. Und gerade bei Frauen ist es halt wirklich so, wie oft ist in Oxa vielleicht Winstrol drin oder in Primo ist doch Testo drin. Das ist auch was ich bestätigen kann. Also diverse Primo-Volan-Analysen, weil Primo ist ja auch so das, was meistens bei den Mädels nach Oxa so die zweite Alternative ist. Also da ist sehr häufig Prostat drin und halt sehr häufig Testosteron. Ja, gerade aktuell Primo-Volan, die wenigsten Ablauf-Analysen. Da würde ich die Zahl von Jenny sogar auch sofort unterschreiben. So 80-90% der aktuellen Primo-Analysen sind kein Primo.
Selbst bei simplen Schilddrüsenhormonen, Leute, die aus dem Urlaub sind, ist kein Schilddrüsenhormon drinnen. Und dann wundern sie sich, warum sie irgendwelche HGH nehmen, dann Schilddrüsenhormone brauchen oder was weiß ich was. Und das dann aber alles nicht funktioniert, vorne und hinten, die immer dicker werden und nicht mehr schlafen und irgendwelche Stoffwechselstörungen entwickeln. Ja, und das ist halt das Problem. Dann kann der Coach auch nicht zaubern, wenn ihr nur Süßstoff zu euch nimmt.
Und Füllstoff. Das Problem ist auch gerade bei den Sachen jetzt hier mit Clen und T4 zum Beispiel. Also wenn es halt in Mikrogramm angegeben wird, dann wäre ich bei dem Julep auch mal vorsichtig. Es ist halt gar nicht so einfach, solche winzigen Dosierungen in so eine Tablette reinzupressen. Also da gab es ja auch schon einige Fälle, wo es dann halt vielleicht doch Minigramm waren und dann kannst du auch schon mal schnell lebensgefährlich.
Und solche Tabletten, die von irgendjemandem auf irgendeinem Tisch wahrscheinlich irgendwo zusammengebaut worden sind, dann ist in einer Tablette mal das und einer Tablette mal das und dann in der nächsten Packung ist mal da gar nichts drin und was weiß ich was. Es ist immer ein Risiko. Und wenn man sich entscheidet, sowas zu machen, dann wird man, egal wie minimal die Dosierung ist, Entschuldigung, dass ich mich hier so aufrege, ich fange schon an zu schwitzen. Aber es ist so befriedigend, einfach meinen Senf da mal auch dazu zu geben als Frau. Da wird man, egal wie viel ihr nehmt, ihr werdet davon Nebenwirkungen bekommen. Es ist einfach so.
Aber ich glaube, den meisten ist das egal, weil so eine Tablette
aber die meisten wissen das nicht.
Aber schneller im System drin. Ja. Ja, aber die nehmen das ja einfach mal so eine kleine Tablette, denken die sich, ach komm, was ist das denn? Bei einer Spritze sieht das ganze Ding wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus, ne?
Ja, das ist das.
Das ist es wahrscheinlich. Das ist
tatsächlich ein Thema, ja. Definitiv.
Aber wenn der, Doktor sagt, jetzt müssen wir das fünfte Mal in dem Jahr das Antibiotikum nehmen, ist denen scheißegal, was passiert mit dem Körper.
Ja, klar. Ich glaube, das wird einfach leider schon zu verharmlost mittlerweile überall.
Also ich habe ja mit...
Die wenigsten sprechen da
was
so offen.
Was ziehen wir als Fazit für uns da, Annie, für unseren tollen Vorzeigestoffplan-Coach hier?
Ja gut, das kann sie ja selber ziehen. Sie hat den Coach ja, soweit ich weiß, verlassen, hat einen anderen Coach.
Das ging direkt danach, ciao. Ja.
Ja.
Ja, das ging nicht. Und jetzt
vielleicht als Schlusswort nochmal das Thema, Sascha oder auch Jenny, was habt ihr für Tipps für Leute, die jetzt, also Frauen, die auf der Suche nach einem Coach sind? Woran soll man sich da orientieren, wenn man jetzt sagt, ich habe selbst überhaupt keine Ahnung, ich will jetzt jemanden nehmen, der mir da den Weg weist, jetzt schaue ich bei Instagram, finde jemanden, der hat auch fünfstellig Follower, da sind ganz viele Mädels, die sind alle sehr glücklich mit den Platzierungen, die sie erreicht haben. Welchen nehme ich und welchen nehme ich lieber nicht? Gibt es da irgendwelche Entscheidungskriterien?
Super schwierig.
Ja, also du kannst natürlich, ich fange mal an, du kannst ja noch ein bisschen überlegen, ich würde auf jeden Fall natürlich ein Gespräch mit dem Coach führen, na auch vielleicht mal so ein bisschen die Meinung einholen zu verschiedenen Punkten. Man kann natürlich auch, glaube ich, auch mal ein ganz gutes Thema, mal vielleicht ein bisschen, wenn man jemanden kennt, der auch bei ihm schon gecoacht wurde oder auch nicht mehr gecoacht, wie auch immer, sich da auch mal vielleicht ein bisschen Infos holen, wie er so arbeitet, wie er so tickt. Der ihm auch ein ganz guter Indikator. Was, glaube ich, kein guter Indikator ist, sind die Wettkampferfolge, weil das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man nachhaltig gearbeitet hat. Na, du kannst relativ schnell natürlich jemanden, gerade in der Figurklasse oder so, kannst du natürlich mit Gewalt relativ schnell jemanden nach vorne platziert. Das ist sicherlich nicht der beste
Indikator. Ich habe eine gute Antwort. Also du kannst das fertig sagen, ich wollte nur sagen, dass ich...
Okay, also ich würde auf jeden Fall mit dem Coach reden, ich würde vielleicht mit Athleten reden. Und manchmal hat man ja auch so einen gewissen Ruf. Ja? Also wenn du jetzt jemand mich fragen würde, könnte ich ja auch gefühlt zu jedem Namen, den man kennt, was sagen, weil ich auch gefühlt von jedem schon mal Athleten habe oder mit jedem irgendwie in Kontakt stehe. Also man kennt ja so ein bisschen seine Leute. Und sehr häufig habe ich das auch, dass jemand im Gespräch kommt und sagt, oh, boah, ich habe schon mit dem gesprochen, jetzt bin ich bei dir. Dann sage ich, du, da pass auf, egal für wen du dich entscheidest von uns, du machst nichts falsch. Der Kollege XYZ, den schätze ich auch sehr. Also das ist ja auch immer so ein Thema. Ich glaube, die meisten von uns sind ja ganz cool untereinander. Man kennt sich, man wirbt auch keine Athleten ab. So. Ich habe auch schon Leute, als ich gerade sehr, sehr krasse Nachfrage hatte und ich hinterher kam, habe ich die Leute auch schon weiterempfohlen zu Kollegen, die mir halt nahestehen, da wo ich weiß, dass die noch Athleten suchen. So, also ich habe da auch gar kein Konkurrenzdenken. Ich glaube, die guten Leute haben eh mehr Nachfrage, wie sie Plätze anbieten können. Und dementsprechend ist es auch relativ kollegiales Miteinander und da weiß man auch irgendwo auch so ein bisschen, wie die Leute ticken. Ja. Und ich sage jetzt bei den Nettis zum Beispiel weiß ich, dass der Olaf Mann zum Beispiel sehr gute Arbeit macht, zum Beispiel, dass der auch der immer sehr hinterher ist. Und ja, so ergibt sich ja auch eine Konstellation. Also ich wüsste es jetzt, aber für einen absoluten Beginner natürlich, der jetzt einen Coach sucht, ist es tatsächlich, glaube ich, da ja auch jeder in der Bio Coach drinstehen hat, echt gar nicht so einfach.
Ich würde sagen, ganz simpel und einfach, weil ihr würdet jetzt lachen, wenn ihr wissen würdet, wie ich Coachings starte. Ich mache keine Erstgespräche, ich mache kein Blabla. Bei mir läuft das alles ohne. Ich stelle Fragen, ich bekomme Antworten, dann weiß ich, ob ich helfen kann oder nicht. Ich mag dieses, jetzt machen wir eine Stunde Erstgespräch und so weiter, mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Aber das ist ja ein Geschmack-Ding. Und ich glaube, was ich mir gerade gedacht habe, wenn man sagt, ich habe das und das Ziel und der Coach sagt einem das und das und man denkt sich, okay, mehr erstmal nicht, dann ist es, glaube ich, schon mal sehr gut. Weil mehr kann ja dann immer noch sein, aber wenn man schon kommt und man kriegt im Grunde wie so eine Einkaufsliste, wie als ob man jetzt für seinen Ernährungsplan einkaufen muss, dann ist schon die Frage, wo ist eigentlich hier der Fokus? Ist der Fokus irgendwie eher auf Medikamente oder was weiß ich was? Oder geht es hier wirklich um Ernährung, Training, Kontinuität, Ausdauer, Geduld, Disziplin, Genetik
wenn
und so weiter?
Wenn im Erstgespräch mehr Fragen zu PVs gestellt werden, wie zu Training.
Was ist, wenn kein Erstgespräch gibt?
Dann über Fragebogen oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist sowas, was jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt gerade überlege, das ist wirklich so das Letzte, wenn ich überhaupt drauf eingehe. Manchmal habe ich das so, wo ich dann an den Unterlagen sitze, wo ich denke, oh scheiße, ich muss jetzt mal nachfragen. Also gut, ich frage das natürlich in der Anamnese nochmal ab, was wurde schon gemacht, mit was besteht Erfahrung. Aber das ist tatsächlich so der Punkt, wo ich immer hinterherlaufen muss nochmal, weil Training und Ernährung habe ich normalerweise immer beim Erstgespräch schon mal so kurz drüber gesprochen tatsächlich, ne? Weil das ja eigentlich, sollten ja eigentlich immer die ersten Stellschrauben sein und bei den meisten hast du auch da Stellschrauben. Na, wenn sie da erfolgreich wären, würden sie ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt ins Coaching kommen wollen.
Guter Abschluss. Ich würde mich jetzt in meine taiwanischen Schlafträume begeben.
Es sei dir gegönnt nach dieser Reise.
Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wie gesagt, also auch vielen Dank für alle, die zuschauen.
Schön, dass Annie auch dabei war.
Genau, Annie dabei war. Annie, kann man dich eigentlich irgendwo unterstützen mit irgendeinem Code oder so? Oder bist du sponsorenlos sozusagen?
Ich bin sponsorenlos unterwegs. Also, Leute, ich bin noch frei.
Also, wer Interesse hat an einer super...
So läuft es nicht, Annie. So läuft es nicht.
Leider nicht.
Ja, das Thema hatten wir vorhin im Podcast, was man alles tun muss, um als Influencer erfolgreich zu sein. Ja, Jenny, hau du gerne deine Codes raus, wenn du magst. ZNT kann man nicht unterstützen.
Natürlich, ihr könnt bei meinem Baby, bei meiner eigenen Firma ZNT gerne mal vorbeischauen. Ansonsten YouTube. Wir sind immer fleißig, zweimal die Woche kommen Videos mit Tipps und Trips aus Ticks und Tipps und Tricks. Um Gottes Willen. Aus dem Training, wo man auch einiges lernen kann. Ansonsten brauche ich jetzt hier keine Codes raushauen. Ich habe mich einfach gefreut, hier an der Runde teilzunehmen und meinen Senf mal beizutragen. Und mich würde interessieren, ob sowas öfter gerne mal gesehen werden möchte oder was es eben für Themen gibt, wo man eben auch als weibliche Person mal seine Meinung dazu geben kann, weil es ist auch immer schön, mal so euch zu haben, ihr euch Männer, weil ihr könnt da einfach auch anders drüber reden, wie jetzt eine Frau oder vielleicht auch eine Frau, die den Sport schon sehr lange macht und weiß, was es da für Typen gibt.
In die Kommentare schreiben, mehr mit Jenny und gern das nächste Thema vorschlagen. Dann wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben.
Jenny und Annie.
Oh, das hört sich gut an.
Sogar. Ja, top. Und ja, wie gesagt, gerne eure Meinung auch zum Thema. Vielleicht auch gerne Erfahrungsberichte, wenn ihr was Ähnliches erlebt habt mit diesen Horrorprotokollen. Und natürlich auch immer gerne Themenwünsche. Gerne gesehen, sowohl was den Doc Talk anbetrifft, als auch vielleicht neue Formate, die wir vielleicht auch schon gerade im Hintergrund überlegen. Ja, ich würde sagen, wie ihr mich und Mike unterstützen könnt, wisst ihr sowieso. Mike, was sind deine finalen Worte noch?
Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuschauen. Wer bis hier dran geblieben ist, dem spreche ich mein Ausdruck.
Der längste Doc Talk. Aber spannende Themen auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.